Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Philipp Habdank, ich bin Reporter bei der Börsenzeitung und ich komme heute endlich mal einem mehrfach von euch ausgesprochenen Wunsch nach. Ich habe nämlich endlich den Mann hier vors Mikro geholt, der einer der ganz wenigen deutschen Private Market Manager ist, die es bei einem großen internationalen Asset Manager, also wirklich ganz nach oben geschafft haben. Die Rede ist natürlich von Jan-Philipp Schmitz, frisch gebackener Executive President bei dem 200 Milliarden Dollar schweren Asset Manager Ardian, der dieses Jahr sein, glaube ich, 30-jähriges Firmenjubiläum feiert. Und von diesen 30 Jahren hat Jan unfassbare 20 aktiv miterlebt und gestaltet. Das ist schon ziemlich krass. Er kam vor der Finanzkrise an Bord, als Ardian noch, ich glaube, AXA Private Equity hieß. Fundraising wurde damals zu der Zeit noch bei institutionellen Investoren betrieben und nicht bei Privatanlegern. Und sowas wie ein Private Equity Sekundärmarkt, ich glaube, das war damals in der Nische noch eine Nische und darin vielleicht nochmal eine Nische. Worauf will ich raus? Der Jan hat in seiner Karriere so viel erlebt und Geschichten zu erzählen, dass wir das schwer in eine Podcast-Folge pressen können. Das war mir nach unseren knapp 60 Minuten Vorgespräch relativ schnell klar. Und darum machen wir jetzt hier zum ersten Mal bei Beyond Billions eine Doppelfolge. Im ersten Teil heute, da sprechen wir über den Aufstieg von Jan, von einem der ersten Ardian-Manager in Deutschland, glaube ich, kann man sagen, zu einem, ich habe es schon gesagt, der einflussreichsten deutschen Manager in der Branche. Und ich meine, der hat früher mit Sachverständigen bei einem kleinen Pensionskasse gesprochen. Und heute verhandelt er mit den Entscheidern von Multimilliarden schweren Staatsfonds in der Welt. Das ist schon irgendwie crazy. Sprechen wir drüber und in der zweiten Folge, die wir dann nächste Woche ausstrahlen werden, da wollen wir uns dann ein bisschen analytischer anschauen, was sich denn in diesen 20 Jahren in den Private Markets so als Anlageklasse getan hat. Auch da hat er ganz, ganz viel zu erzählen und einzuordnen. Könnt ihr euch definitiv schon drauf freuen. Ich freue mich jetzt, dass er hier ist, sich die Zeit im Kalender freigeschaufelt hat, um mit mir zu podcasten. Hier im Studio ist. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist. Willkommen bei Beyond Billions.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wenn die Börsenzeitung ruft und du, Philipp, dann komme ich natürlich gerne. Und ich freue mich ebenso über eine längere Session oder zwei. Wird richtig gut, freue ich mich.
Das musst du aber auch liefern, ne? Ich weiß schon. Mit Geschichten, die groß angekündigt sind. Erstmal Glückwunsch, ne? Vom Executive Vice President zum Executive President. Klingt natürlich erstmal mächtig. Was genau ändert sich da außer Titel und dadurch, dass die Luft nach oben dann noch dünner wird?
Ja, also ist es so, dass durch die neue Position nochmal etwas mehr strategische Entscheidungsbefugnis, operatives Tagesgeschäft bei mir dann und zwei, drei weiteren Kollegen gebündelt ist. Es ist eine, ja, die Entwicklung der Firma auch schon, was über die letzten Jahre geschehen ist. Ich bin ja schon viele Jahre im Vorstand, aber das ist jetzt tatsächlich nochmal ein weiterer Schritt, der mich sehr mit viel Freude erfüllt und wir aber natürlich auch sehr dankbar sein muss für die Kollegen, also die das möglich gemacht haben, die tollen Teams, die wir haben und auch unsere Gründerin Dominique Sinicke und einige wenige andere Kollegen, mit denen ich eben schon, wie du sagtest, seit 20 Jahren sehr erfolgreich zusammenarbeite und das ist eine tolle Reise und ich hoffe, sie geht noch sehr lange weiter.
Als nächstes gibt es aber nur noch CEO, dazwischen gibt es keinen Titel mehr, oder?
Da gibt es dann nichts mehr in der Tat. Und auch jetzt ist es schon eine wirklich ganz kleine Gruppe von ja, weniger als einer Handvoll Leuten, die sich da sehr eng abstimmt. Und damit ist man in allen ja, strategischen Entscheidungen dabei. Man hat neben den anderen Tätigkeiten, die, sage ich mal, mein Kerngebiet sind, und wir kommen ja später darauf zu sprechen, hat man hier halt Einsicht in alles. Ob das eben eine Änderung der Kapitalstruktur ist, ob das ein Kauf ist einer anderen Firma, auf Ardian-Ebene gesehen, jetzt nicht in unserem Portfoliounternehmen, ob das ein möglicher Börsengang wäre, was auch immer. Da ist man überall involviert und das ist natürlich sehr spannend. Da hat man halt eine Einsicht, die sonst bei den meisten anderen Firmen häufig in New York oder London, sage ich mal, entschieden werden. Und das ist toll, dass wir das hier dann auch aus Paris, aber eben für mich dann auch aus Frankfurt, aus Deutschland machen können.
Ja, total cool. Und ich meine, ein Asset Manager mit 200 Milliarden, ja. Schon spannend. Ich will aber trotzdem ein bisschen genauer verstehen, was genau du denn eigentlich machst. Weil wenn man sich so dein CV anguckt, Head of Investor Relations, okay, relativ klar. Chairman of the Sales Committee, da noch stellvertretender Leiter für Secondaries and Primaries. Mhm. Und dann auch noch Länderchef-Funktion für Deutschland und Asien.
Also, das ist so. Also eigentlich ist es, ich sag mal, es sind drei Disziplinen. Man kann es auch ein Triathlon nennen. Die Hauptaufgabe ist, alles, was Kundenbeziehung angeht, Investor Relations, das bedeutet die institutionellen Kunden, aber eben auch das stark wachsende Privatkundensegment und alles, was maßgeschneidert ist, also Mandatskunden, wir nennen es Customized Solutions, fällt dann unter meine Verantwortung. Und das ist natürlich spannend, das sind 140 Leute, global von Amerika, Europa, Nahost nach Asien aufgestellt. Und das ist eben eine der drei Aktivitäten. Die zweite ist, wie angesprochen, das Sekundärmarkt- und Primärmarktgeschäft. Das heißt, etwa die Hälfte unserer Assets, also von den 200 Milliarden, sind etwas über 100, etwas über die Hälfte in diesem Geschäftsbereich. Das ist für uns der größte Geschäftsbereich. Und was bedeutet das? Wir kaufen im Sekundärmarkt Portfolien auf. Das ist eine riesige Wachstumsstory, nicht nur für uns, aber auch für die Branche in den letzten 10, 20, 30 Jahren gewesen. Und hier ist es eben spannend, man investiert in Bestandsportfolien, die ein institutioneller Kunde hat, die er aufgekauft hat. Früher war es illiquide, heute sagt man, oder in den letzten Jahren ist es eben stark gewachsen, warum kann man das nicht auch verkaufen, so wie man eine Aktie oder einen Bond verkaufen kann? Und wir sind dann der größte Aufkäufer am Markt. Haben letztes Jahr einen großen Fonds eingesammelt, kommen wir später noch dazu, den größten in der Branche.
30 Milliarden, ne?
30 Milliarden Dollar, ganz genau. Und die dritte Säule eben ist diese gesamte regionale Verantwortung in der Tat für Deutschland. Wir sind hier 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa hier im Frankfurter Büro. Das macht uns auch zu einem der größten Akteure im deutschen Markt. Der deutsche Markt für uns war immer sehr, sehr wichtig. Wir sind seit 25 Jahren übrigens hier im deutschen Markt, sowohl was die Investitionsseite angeht. Wir haben viele mittelständische Unternehmen gekauft. Wir haben in Infrastrukturbeteiligungen hier in Deutschland investiert. Wir haben im Private Credit Loans Kredite gegeben. Wir haben Immobilieninvestments getätigt. Das ist das eine. Aber auch die Kundenseite ist sehr wichtig. Der deutsche Markt ist mit Frankreich fast gleich auf. Und dann die USA, aber der wichtigste Markt von der Investorenseite. Das heißt, es gibt in Deutschland viele Versicherer, viele Pensionskassen, Versorgungswerke, Privatpersonen, die eben uns viel Geld anvertraut haben. Und dementsprechend ist das, genau, ein Teil ist Deutschland und der andere, das asiatische Geschäft, ist deswegen so spannend, weil es natürlich ein riesiger Markt ist. 50% der Weltbevölkerung sind in Asien. 60-70% oder 2/3 des globalen Wirtschaftswachstums kommen aus Asien. Das ist eine unheimliche Dynamik dort. Und wir haben 6 Büros dort und ich bin häufig dort und das ist toll, weil es natürlich auch wieder eine andere Sichtweise auf viele Dinge gibt. Und wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe auf diese drei Bereiche, ist es deswegen so spannend auch der Job für mich, weil ich zum einen immer mit Kunden spreche und beim Kunden auch genau rausführe, was er mag, was er nicht mag, wie entwickelt sich der Markt, was können wir besser machen, was können wir vielleicht neu entwickeln, neue Produkte. Andererseits bin ich aber eben auch noch auf der Investmentseite tätig. Im Sekundärmarkt kriegt man einen Überblick in Sektoren, in Branchen, in verschiedene Märkte, in verschiedenen Geografien, den man so, wenn man direkte Beteiligung macht, gar nicht bekommt, weil es so breit gestreut ist. Wir haben eben auch viele Direktbeteiligungen, das ist ja die andere Hälfte, aber das ist nicht mein Hauptaufgabengebiet. Und durch die regionale Verantwortung, diese beiden Bereiche Deutschland, Asien, hat man auch nochmal 2 unterschiedliche Märkte. Einmal ein Heimatmarkt vielleicht für mich, aber eben Asien mit der ganzen Dynamik. Also deswegen unheimlich spannend, ist ein weites Feld. Aber so ist das eben, wenn man mehr Verantwortung hat und über 20 Jahre in diese Rollen reingewachsen ist. Und das funktioniert sehr gut.
Strukturierst du da auf Einzeltransaktionsebene auch noch was selbst? Oder ist es nur noch Reisen und Hände schütteln?
Es ist auf jeden Fall viel Reisen, das stimmt schon. Es ist sehr viel Reisen, aber da habe ich mich eigentlich ganz gut dran gewöhnt. Nein, aber es ist so, ich bin tatsächlich in den Investmentkomitees, in jedem Secondary und Primary Transaktionen, da werde ich dann mittwochnachmittags sind die auch immer noch gefragt. Wenn ich dann auf Reisen bin, gebe ich meine Antworten per E-Mail oder habe das davor mit den Kollegen schon am Telefon besprochen, wie ich zu den jeweiligen Transaktionen stehe. Aber klar, es ist weniger geworden, dass man wirklich noch in die einzelnen Transaktionen reingeht. Aber wir haben da natürlich ein ganz tolles Team von über 110 Kolleginnen und Kollegen im Secondary jetzt alleine. Das ist das größte Team auf dem Markt mit 30 Senioren. Also Managing Directors oder Senior Managing Directors, das sind ja dann die Titel in unserer Branche. Und dementsprechend sind wir da gut aufgestellt. Aber klar, ich bin schon noch dabei und es macht auch eben sehr viel Spaß. Und das ist eben auch mir wichtig, dass ich da weiterhin dabei bin und Einblicke habe, weil der Kunde gutiert das auch. Der findet das gut, wenn man weiß, wie entwickelt sich der Markt gerade. Man ist noch voll im Geschäft drin. Was sind die Abschläge auf die Beteiligung, auf die Unternehmen, die man jetzt vielleicht im Markt kauft, im Sekundärmarkt. Und dementsprechend mache ich das sehr gerne noch.
Ich glaube, du bist das 50, ne?
Ja, in der Tat, vor kurzem geworden, ja.
Davon 20 bei Adyen, ich habe es schon gesagt, kein Wechsel, in diesen 20 Jahren. Das ist schon relativ ungewöhnlich, wenn ich mir mal so die Lebensläufe von Managern so in dieser Branche angucke. Ist mal ganz Hand aufs Herz. Es ist wirklich so ein knallharter, brillant durchdachter Karriereplan, was genauso von Anfang an dein Ziel war, als du bei Adyen klein angefangen hast. Oder musst du dich echt immer mal wieder selber kneifen, weil du sagst, was ist denn da alles für Verrücktes passiert?
Ja, also eher Letzteres. Und in jedem Fall hätte ich vor 20 Jahren nie gedacht, dass es sich so toll entwickelt. Sowohl die Branche als auch das Unternehmen, als auch meine Position im Unternehmen. Und ich bin dafür auch unheimlich dankbar. Gehört auch immer eine Portion Glück natürlich dazu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, Menschen zu haben, mit denen man kann. Also wie man gut arbeiten kann, dass die Chemie stimmt, dass man vielleicht Mentoren hat, die einen fördern und fordern und aber auch natürlich tolle Teams. Also wir haben so gute Leute in den verschiedenen Büros, in den verschiedenen Teams und das macht mir am meisten Spaß. Ja, wenn ich morgens ins Büro komme oder wenn ich in Videocalls, wo auch immer, von irgendeinem Flughafen mich einwähle und mit den Leuten eben zusammenzuarbeiten. Und das war nicht so geplant, aber ich habe dann gemerkt, in den letzten 20 Jahren, es hat mir von Anfang an unheimlich viel Spaß gemacht. Die Kultur ist eine ganz tolle Kultur bei Adyen. Können wir später noch drüber reden gerne. Und dadurch hat mich das so richtig, sag ich mal, angefixt. Und da wollte ich dann immer weiterkommen. Und jede Aufgabe, die ich bekommen habe, habe ich dann in vielen Fällen gut erledigt. In manchen vielleicht auch nicht so gut. Aber insgesamt immer einen Schritt weiter. Und so, ich habe dann immer nicht jetzt 5, 10, 20 Jahre in die Zukunft geschaut. Als ich damals begonnen habe, habe ich gedacht, vielleicht bin ich 5 Jahre hier oder vielleicht 10, aber...
In dem Secondary.
Genau, ursprünglich habe ich angefangen im Sekundärmarkt, im Secondary-Team, ganz genau. Damals waren wir noch relativ klein. Wir hatten, glaube ich, $1 Milliarde eingesammelt. Das war der Dreierfonds. Jetzt ist es der Neuner mit 30 Milliarden. Also der Markt hat sich brutal entwickelt. Wir haben uns brutal entwickelt. Aber genau, und dann kamen eben die anderen Sachen hinzu. Dann irgendwann wurde ich gefragt, ob ich Teile des Vertriebs übernehmen will, ob ich Verantwortung in Asien neben Deutschland übernehmen will und so weiter. So hat sich das dann Stück für Stück aufgebaut und das war wirklich überhaupt nicht geplant. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da nicht zu verkrampft rangeht und guckt, dass man sein Bestes gibt. Klar, hart arbeiten gehört dazu, aber auch immer mal, Karrieren verlaufen ja nie linear. Auch wenn es jetzt so aussieht aus meiner Sicht. Ich habe 20 Jahre, habe damals als junger Kerl angefangen, als Junior und jetzt bin ich hier ziemlich weit oben. Aber es gab immer wieder Phasen, wo es entweder ein Plateau war, wo man nicht weiter sich entwickelte oder vielleicht sogar, ich dachte, das ist ein Rückschritt jetzt irgendwie mit der neuen Verantwortung. Aber im Nachhinein kam dann alles zusammen und das hat sich gut entwickelt, ja.
Was ist so rückblickend für dich so ein Plateau gewesen? Also welche Position, welcher Karriereschritt, wo hattest du das Gefühl, oh, da bin ich jetzt, da hänge ich jetzt?
Ja, genau. Also ich glaube, ich dachte zum Beispiel, als ich den Vertrieb mit übernommen habe, dass ich dadurch fast gar nicht mehr auf der Investitionsseite tätig sein werde, weil es einfach sonst zu viel wäre. Und damit habe ich gedacht, okay, dann, das hat mir zwar viel Spaß gemacht und das ist auch ganz wichtig strategisch für Adyen, fürs Unternehmen natürlich. Aber im Nachhinein habe ich gesehen, dass ich eben beides auch noch hinkriege mit tollen Kollegen. Ja, oder dass sich Deutschland vielleicht als Volkswirtschaft mal nicht so toll entwickelt hat die letzten 3, 4 Jahre und dann denkt man, jetzt wird hier weniger gemacht an Beteiligung, an Investitionen. Ist das vielleicht jetzt nicht mehr so attraktiv wie vor 5 oder 10 Jahren, als Deutschland noch boomte? Und auch Asien ist natürlich aus jetziger Sicht ein riesiger Markt.
Jeder will nach Asien.
Ja, natürlich damals auch, aber Asien, darf man auch nicht vergessen, ist ein riskanter Markt auf der Investitionsseite. Wir gucken uns immer Märkte aus 2 Gesichtspunkten an. Einmal, um nah beim Kunden zu sein. Da sind natürlich in Asien riesige Kapitalsammelstellen, ob das in Japan, in Südkorea, im größeren chinesischen Raum, in Australien und so ist. Aber das andere ist eben auch, weil wir Investitionen tätigen wollen. Also entweder Direktinvestitionen oder unsere europäischen oder westlichen Unternehmen entwickeln ihre Unternehmung weiter in Asien. Ja. Und also nur um zu sagen, da gab es immer wieder Überlegungen, dann wurden andere Leute mal befördert und dann kam man nicht dran oder wurde vielleicht aus damaliger Sicht sah es so, als ob man übergangen worden wäre. Aber dann muss man halt entspannt bleiben, weiterhin sein Bestes geben und im Nachhinein, ja, jetzt aus heutiger Sicht sieht das natürlich alles toll und ist ja alles so immer linear nach vorne gegangen, aber das war eben nicht mehr der Fall.
Ich würde jetzt aber mein überschaubares journalistisches Gehalt, glaube ich, drauf verwetten, dass in diesen 20 Jahren durchaus auch mal der ein oder andere Headhunter bei dir angerufen hat. Würde mich wundern, falls nicht. Mal ganz ehrlich, in diesen Situationen, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt ist es eine Sackgasse oder man wird übergangen, nicht doch irgendwie zwischendurch mal gezuckt, auch noch was anderes zu sehen? Also wie bist du da dann so straight geblieben, zu sagen, ich ziehe das durch? Weil das machen ja sehr wenige. Also es sei denn natürlich, du sagst, es hat noch nie ein Headhunter bei dir angerufen.
Nee, nee. Nein, natürlich, die haben immer wieder mal angerufen. Und natürlich in den Anfangsjahren habe ich da auch immer mal zugehört. Wenn man dann eine gewisse Seniorität erreicht hat, also ich wurde im Jahr 2017 zum Beispiel in den globalen Vorstand berufen, da war ich 41. Ab dann wurde es zum Beispiel schwer zu sagen, jetzt da nochmal rauszuwechseln. Und ich hatte es ja eingangs auch erwähnt, ich finde die Kultur und das Unternehmen so spannend und so gut. Und es ist ja auch ein europäisches Unternehmen. Also wir sind global in 22 Büros weltweit, über 1000 Mitarbeiter. Wir haben viel Aktivitäten in Amerika, in Asien und im Nahen Osten. Aber unsere Wurzeln sind natürlich europäisch. Und sag ich mal, als Deutscher oder als Europäer kann man sagen, hier dann bei einem europäischen Unternehmen sich weiterzuentwickeln. Und wir sind der größte kontinentaleuropäische Alternative Assets Investor, das größte Haus. Und klar, es gibt vielleicht noch ein, zwei andere in Europa, die ähnlich groß sind. Aber deswegen, es war nie spannend genug, um dann wirklich zu wechseln. Und das war absolut eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Wie ich sagte, es gehört auch ein bisschen Glück dazu, als ich das vor 20 Jahren, als ich begonnen habe, und aber auch hier weiter zu bleiben. Und ich habe auch noch unheimlich Lust, es die nächsten 10 Jahre oder noch länger weiter zu entwickeln und weiterzutreiben, weil ich denke, wir sind trotzdem noch irgendwo am Beginn einer Entwicklung. So verrückt sich das jetzt anhört. Nach 30 Jahren Ardian 200 Milliarden. Als ich begonnen habe, hatte Ardian 8 Milliarden Dollar verwaltetes Vermögen. Heute sind es 200. Das ist eine Verfünfzigfachung. Ja. Das ist ja schon ordentlich. Aber trotzdem glaube ich, dass noch riesiges Wachstum für unsere Branche und auch für Ardian bevorsteht.
Wo kannst denn, soll es denn für dich da noch hingehen? Also jetzt gerade in dieser aktuellen Promotions-Runde wurde ja auch dein Kollege, der Marc Benedetti, zum Co-CEO ernannt. Das riecht ja schon so ein bisschen nach langsame, strukturierte, eingefädelte Nachfolgelösung vielleicht. Wäre das auch was für dich?
Ich bin unheimlich happy in der Position, wo ich heute bin. Und wie ich schon sagte, das hätte ich mir nicht erträumt. Nicht nur vor vielen Jahren, auch nur vor einigen wenigen Jahren. Und mit Marc und den anderen ein, zwei Kollegen, die ja jetzt auch da in der seniorsten oder in der oberen Führungsriege sind, mit denen verstehe ich mich brutal gut. Seit 20 Jahren arbeiten wir auch alle zusammen.
Also dieses ganze Führungsteam ist seit 20 Jahren zusammen?
Ja, also Dominique hat das ja vor 30 Jahren gegründet, logischerweise. Marc begann vor 20 Jahren und es gibt noch zwei weitere Kollegen, Wladimir Kolas und Matthias Burkhardt. Und die sind auch seit, Wladimir seit über 20 Jahren dabei und Matthias seit etwas unter 20. Und dadurch haben wir ein super Verständnis voneinander. Und das ist auch so eine Sache der Kultur. Also wir reden viel miteinander. Wir haben jede Woche ein Gespräch. Wir stimmen uns ab. Und wir wollen die Firma auch zusammen weiter wachsen lassen. Das hat mir sehr imponiert bei dem Unternehmen, wie sich das entwickelt hat und wie wir uns da auch eben verstehen. Und deswegen ist die Konstruktion, so wie sie jetzt ist, aus meiner Sicht perfekt. Klar kann sich da vielleicht noch in den nächsten Jahren ein bisschen was entwickeln. Aber Marc als Co-CEO, das ist dann vorgezeichnet und das ist auch gut so. Und wir anderen arbeiten einfach super gut zusammen. Also ich bin perfekt happy damit und wenn das 10 Jahre so bleibt, dann bin ich noch happier.
Eingangs hast du mal das Wort IPO erwähnt. Ist das so ein Träumchen von euch?
Ja, immer gute Frage. Ja. Werden wir auch immer wieder mal gefragt. Und natürlich haben wir uns das auch immer mal wieder angeguckt und auch mal mit Banken gesprochen. Ist ja normal, macht ja jeder. Und es wäre ja fast fahrlässig, wenn man nicht alle Optionen mal abklopft. Und wir sind eine der wenigen, vielleicht sogar der größte alternative Investment Manager oder das Investment House mit 200 Milliarden, die nicht an der Börse sind. Aber aus jetziger Sicht ist das absolut nicht bei uns auf der Agenda. Wir überlegen auch immer, warum machen wir es dann? Also die Nachteile haben bisher überwogen. Was ich meine mit Nachteilen ist, wenn man an der Börse ist, muss man jedes Quartal oder jedes Halbjahr reporten. Es geht Energie weg von dem, was unsere Hauptaufgabe sein sollte. Das ist, gute Investments zu tätigen, diese gut zu weiterzuentwickeln, dann zu verkaufen und unsere Kunden glücklich zu machen mit guten Renditen. Und deswegen, ob das in 10 Jahren immer noch so ist, das weiß ich nicht. Aber in den nächsten Jahren sehe ich nicht, dass wir an die Börse gehen und damit fühlen wir uns auch wohl und sind eben ja Private Equity, privat oder Private Assets und fühlen uns damit ganz gut. Ja.
Die börsennotierten alternativen Asset Manager, die sind halt so AUM getrieben. Also es geht halt so, so stark darum, die Assets under Management wachsen zu lassen, ist so mein Gefühl. Und das führt unter Umständen halt auch nicht immer zu so ganz klugen Investmententscheidungen. Also das ist so für mich von außen betrachtet so vielleicht so mit der größte Grund, der vielleicht dagegen spricht, ne?
Ja, also es ist in der Tat natürlich so, dass wie jede andere Branche ja auch, die an der Börse ist, man guckt natürlich auf Wachstumszahlen, Wachstumsquoten. Und klar, die alternative Investmentbranche ist unheimlich schnell gewachsen und wird auch sehr hoch bewertet übrigens an den Börsen. Das finde ich ein Riesenphänomen, wenn ich mir angucke zum Beispiel die klassischen Asset Manager, also die das klassische Asset Management machen, was damit meine ist, Aktien, Rentenpapiere, Bonds, die zwar auch versuchen jetzt in den alternativen Bereich reinzugehen, weil sie sehen, dass da höheres Wachstum ist. Als Beispiel in den USA, jeder kennt BlackRock, verwalten 12, 13 Billionen. Eine Blackstone verwaltet ein Zehntel, 1,25, auch sehr viel, aber sind etwa gleich viel bewertet. Und das Gleiche übrigens auch in Europa, wenn man sich anguckt, was sind die größten klassischen Asset Manager, ob das eine Amundi ist, ob das eine DWS ist, die sind weniger hoch bewertet, obwohl sie viel mehr Gelder verwalten als eine EQT oder eine Partners Group und so weiter. Also warum sage ich das? Weil in der Branche tut sich unheimlich viel und Wachstum ist wichtig, aber man muss gucken, dass man da eben tatsächlich nicht zu aggressiv wächst und beides, also sowohl auf der Investitionsseite diszipliniert bleibt, aber auch nur die Gelder annimmt von Investoren, die man auch investieren kann. Da gibt es viele, die dann sagen, ich versuche so viel einzusammeln, wie es geht. Aber da haben wir häufig gesagt, jetzt machen wir hier eine Hardcap und stoppen. Auch weil wir nicht an der Börse getrieben sind, da wieder 10, 15, 20% jedes Jahr hinzulegen.
Ich meine, Alien gehört ja seit 2013, glaube ich, zu, was war die Zahl, 80% war damals zumindest Stand in den Highlights. 80% der Anteile gehören den Mitarbeitern. So, da haben wir es ja ein Management- oder Employer-Buyout. Da hast du wahrscheinlich auch schon mitgemacht und Anteile bekommen, oder?
Also genau, es ist in der Tat vielleicht erstmal im September 2013 haben wir das tatsächlich gemacht. Das war einer der spannendsten Augenblicke oder Meilensteine innerhalb des Unternehmens, auch meiner Karriere. Viele dachten auch, ich gehe aus diesem warmen Nest, aus dieser sicheren Umgebung raus.
Also es war ja ursprünglich mal ein AXA.
Ganz genau, wir hießen damals AXA Private Equity, als ich 2005 begann. Hieß es AXA Private Equity, logischerweise die Private Equity-Tochter der AXA Versicherung. Was sie sehr gut gemacht hat, die Versicherung, im Vergleich zu fast allen anderen Versicherern, die es gibt, ist, dass sie von Anfang an gesagt hat, für jeden Euro oder damals noch Franc, den ich von der Muttergesellschaft kriege, muss ich 2 draußen im Markt einsammeln. Damit hatten wir Unabhängigkeit, aber auch eine gewisse Profitabilität natürlich für AXA, aber dann für uns als Managementteam und als Mitarbeiter eine gewisse Unabhängigkeit. Und damals hatte das nicht mehr so ganz ins Kerngeschäft der Versicherung gepasst. Und dann gab es eben Gespräche, wir sind komplett rausgegangen. Die 80% sind es nicht mehr und wir hatten damals, also etwa die Hälfte etwa ist in den Händen der Mitarbeiter und die andere Hälfte etwa ist in Händen von institutionellen Investoren, damals auch Friends and Family kann man fast ein bisschen sagen oder Häuser, die wir gut kannten, ob es eine Versicherung ist, ob es ein Family Office, eine Pensionskasse ist, die eben ein paar Prozent damals jeweils genommen haben. Und damit sind wir sehr gut gefahren. Und auch wenn wir nicht an der Börse sind, war das ein unheimlich wichtiger Augenblick, um ja das Team, sag ich mal, One Ardian nennen wir das häufig, zu einen. Früher hat jeder so ein bisschen für seine Aktivitäten agiert und gekämpft. Und jetzt dadurch, dass wir halt alle in einem Boot sitzen und auch alle Gesellschafter sind, ist es halt so, dass wir uns unheimlich abstimmen und sagen, ich habe da was gehört, auch wenn es ein anderer Sektor ist, das hilft ja dir, dann rufst du den Kollegen an. Und das ist eben auch sehr unternehmerisch oder wir nennen es entrepreneurial natürlich im Englischen, aber das ist eine der wichtigen Punkte, die wir uns immer wieder auf die Fahne schreiben, dass wir auch da bleiben wollen, obwohl wir so stark wachsen, dass wir immer wieder kurze Wege haben, als eine Einheit, als eine Unternehmung denken. Auch wenn, sag ich mal, etwa die Hälfte der Gesellschafter Management und Mitarbeiter sind, ist es der überwiegende Teil der Mitarbeiter bei Ardian. Also von den etwa 1100 Mitarbeitern, die wir haben, sind 70-75% Gesellschafter. Und das ist natürlich toll. Also es ist nicht nur der Vorstand oder das Senior Management oder die Managing Direktoren darunter und so weiter, die Partner, sondern es geht ganz weit runter.
Was ist da so die wie weit runter geht das?
Wir haben damals sogar, als wir den Spin-off gemacht haben, konnte sich jeder einkaufen. Wir hatten auch eine Sekretärin in unserem Büro oder in unserem Frankfurter Büro hier, die hat das gemacht und das lief gut. Aber natürlich auch für Juniors, also von Analysts. Jetzt versuchen wir eher, sag ich mal, etwa die obere Hälfte immer wieder auch mit Aktien dann manchmal zu versorgen, aber es kann sich auch jeder einkaufen. Also das ist eine tolle Entwicklung, also das ist gut.
Wie viel musstest du damals bezahlen, um dich einzukaufen und wie viel muss man denn heute bezahlen, um sich bei Alien einzukaufen? Ja. Ich würde mal die steile These aufstellen, heute ist es teurer.
Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Wir sind natürlich immer noch günstigst bewertet. Also wir haben damals einen geringen einstelligen Eurobetrag bezahlt. Das stand auch in der Presse damals, dass wir uns aus der AXA-Gruppe rausgekauft haben für eine Summe X und 350 Millionen plus ein Earnout. Und das ist in der Tat ordentlich gestiegen. Aber wir sind nicht annähernd da, wo manche von den börsengelisteten Peers, sage ich mal, unsere Mitbewerber hier in Europa sind. Also da ist auch noch Luft nach oben. Aber es hat sich gut entwickelt für die gesamte Branche, das muss man klar sagen.
Ja. Wie viele Anteile hast du?
Muss ich nochmal nachgucken, wie viel es genau ist. Aber es ist wirklich, das muss man fairer sagen, es ist breit gestreut bei uns. Also da ist keiner, in manchen Firmen haben ja die Gründer oder das Senior Management dann 20%, 30%, 40% oder so. Und das ist bei uns wirklich breit gestreut. Also da hat eigentlich keiner, weiß ich, viele, viele Prozent. Also es ist geringer. Ja. Also, aber es ist trotzdem gut und wir sind damit schön breit aufgestellt. Und das freut uns, dass eben wir so durch die Streuung ein hochmotiviertes und in die gleiche Richtung laufendes Team haben. Das hilft ungemein. Das hilft uns im Senior Management, sage ich mal, sehr.
Ja, also ich finde, es ist ja schon, also ich habe es ja gesagt, schon relativ ungewöhnlich, dass jetzt ein Private Markets Manager so 20 Jahre dabei ist, dass es dann gleich so ein ganzes Team ist, ein ganzes Management-Team, ja. Ist ja, glaube ich, auch nochmal außergewöhnlich. In den Zeiten hast du auch super viele Krisen erlebt. Ja. So ja. Gefühlt in den letzten Jahren in engerer Dichtung ja. und Taktung als in den Jahren davor. Aber ich meine, du bist ja vor der Finanzkrise dazugekommen. Ja. Hast die Krisen dann in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen ja. durchlebt. Da würde mich jetzt mal interessieren, was das mit einem persönlich macht. Ob ich jetzt so eine Krise als Junior, Mid-Level-Manager oder tatsächlich Top-Verantwortliche von so einem großen ja, Asset-Manager was das mit einem macht und wie sich da Krisen unterschiedlich anfühlen.
Ja, in der Tat ist es so, dass man natürlich in jungen Jahren an jede Krise ist erstmal, wie es der Name sagt, eine echte Krise. Also was passiert hier gerade und warum brechen Aktienmärkte um 50% ein? Oder ich sag mal, ich war 2001, als die Technologieblase platzte, zwar noch nicht bei Ardian, aber da begann ich etwa meine Karriere. Das war so die erste, aber dann klar, die erste größere wirklich voll dabei war natürlich 2008, 2009 die große Finanzkrise und dann gab es ganz viele andere Krisen, klar. Ich glaube, was es damit macht ist, also jeder reagiert da wahrscheinlich anders drauf, aber für mich, ich bin fast ruhiger geworden. Entspannter ist vielleicht der falsche Begriff, also ich sehe das nicht entspannt. Wir müssen dann schnell reagieren in vielen Fällen oder schon Dinge antizipieren am besten, weil wir Dinge sehen im Markt, dass da was passieren kann und davor schon vorsichtiger werden. Ganz generell aber auch immer, egal gute oder schlechte Zeiten, diszipliniert bleiben. Was ich damit sage ist, wenn wir Unternehmen kaufen, wenn wir Infrastrukturbeteiligung kaufen, wenn wir Private Credit Kredite vergeben, dass wir das diszipliniert machen. Also nicht zu teuer kaufen, nicht zu stark verschuldet. Weil das kann natürlich, wie wir alle wissen, in beide Richtungen ausschlagen. In tollen Zeiten geht es zwar gut nach oben, aber das kann einem das Genick brechen, wenn es dann wieder schlecht wird. Und deswegen ist das, was Ardian seit 30 Jahren macht. Wir haben unheimlich viele Krisen gesehen. Und ja, auch Dominique, die natürlich schon Anfang 70 ist, hat noch mal mehr gesehen. Aber auch wir alle, die da oben im Vorstand sitzen, haben jetzt viele, viele Zyklen gesehen. Und was das mit einem macht, ist einfach, dass man auch ein gewisses Muster erkennt. Da kommt wieder was, aber das werden wir schon auch wieder lösen. Und natürlich müssen wir erst mal gucken, wem muss es gut gehen? Den Mitarbeitern im eigenen Unternehmen, dass die auch stabil sind, sage ich mal, dass die an die Hand genommen werden und das Gleiche für die Unternehmen. Wir haben hunderte Portfoliounternehmen in unserem Bestand bei Ardian. Darüber hinaus noch die ganzen Secondary-Beteiligungen, die ich nannte, aber das ist vielleicht ein Schritt entfernt. Und natürlich dann auch ganz, ganz wichtig, unsere Kunden als dritte Gruppe, dass die sich gut versorgt fühlen, dass wir immer sehr transparent sind. Ich glaube, dass wir da eine Vorreiterrolle haben, fast nicht nur in Europa, sondern global, dass wir immer sehr, sehr transparent berichten. Und gerade in Krisenzeiten, vielleicht machen wir sonst nur im Quartal, geben ein Update oder wir treffen uns einmal im Jahr mit allen, dann versuchen wir das wöchentlich oder alle zwei Wochen den Kunden ein Update zu geben oder auch mal E-Mails rauszuschicken, wie entwickelt sich dies und das, einfach noch möglichst proaktiv. Lieber zu viel Information als zu wenig. Und das ist gut. Aber für mich, in den letzten Jahren war es ja fast ein Dauerzustand. Und
ja, Krise ist ja fast schon wieder ein Normalzustand.
Ja, irgendwie schon. Gerade so aus deutscher oder europäischer Sicht, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ich bin, wie ich sagte, viel in Asien, in USA, im Nahen Osten. Da ist häufig auch eine andere Dynamik. Wenn man jetzt zumindest die letzten 3, 4, 5 Jahre betrachtet, hat es ja hier in Deutschland oder Europa, ob es der Krieg ist, ob es wirtschaftliche Entwicklung, aber in anderen Märkten vielleicht weniger Krisen, obwohl es natürlich riesige geopolitische Verschiebungen gibt. Das ist gar keine Frage. Das ist natürlich global, ja, was USA, China von einer vielleicht unipolaren zur multipolaren Welt und das hängt ja alles miteinander zusammen. Dann auch wieder andere Märkte in Asien oder im Nahen Osten. Das ist schon ganz spannend.
Ich stelle mir halt vor, man sagt ja immer so leichter, ja, jede Krise birgt auch Chancen.
Ja.
So. Investmentchancen gibt's aber halt in der Regel auch nie ohne Risiko. Jetzt wäre ich so vom Typ her, wenn ich eine Junior-Position habe und irgendwie verantwortlich bin vielleicht für einen Produktbereich oder so, da kann ich doch mal ein bisschen lockerer mutig sein und in der Krise die Chance beim Schopf packen, weil im Zweifel, wenn es schief geht, ja, okay, dann ist halt mein Investment schief gegangen, wofür ich gerade stehen muss oder vielleicht, wenn es ein bisschen größer ist, ein Bereich oder so. Aber je weiter ich aufsteige, je mehr Verantwortung habe ich ja auch für das ganze Schiff, was man da dann steuert. Da stelle ich mir vor, wird's dann durchaus schwieriger, so locker mutig in der Krise zu sein. Ja. Also bist du da ein anderer Typ und machst da gar keinen Unterschied und sagst, ja, Krise ist immer Chance, no risk, no fun? Oder wird man da dann einfach qua Amt irgendwie vorsichtiger?
Ja, also ich glaube, ein bisschen was von allem. Was ich damit sagen will, ist, in Krisenzeiten gibt es auch immer wieder gute Chancen. Und ich kann auch später noch darauf eingehen, was wir teilweise in solchen Zeiten dann auch gemacht haben. Und das war auch gut. Allerdings muss man natürlich höllisch aufpassen, dass man nicht am Anfang der Krise einsteigt. Oder wenn, im Englischen sagt man so, catch a falling knife. Ja, wenn die Märkte runtergehen, man sagt, oh, jetzt ist eine Krise, aber der Markt geht noch weiter 30% runter. Dann sieht man natürlich danach ziemlich dumm aus. Und um das zu vermeiden, ist es eben so, so wichtig, dass man Erfahrungswerte hat. Dass man gut kommuniziert, sowohl intern mit den Entscheidungsträgern, die in ihren Bereichen exzellent informiert sind, aber auch sich von draußen ruhig Wissen, Einschätzungen einholt. Natürlich, irgendwann hat man noch mehr Erfahrung, vielleicht kommt ein bisschen Bauchgefühl auch dazu. Ja. Aber dann muss man auch gucken in der Krise, auch wenn der Markt panisch reagiert, wenn die Medien super negativ sind gerade oder der ganze Markt einfach alles sehr schwarz sieht und schwarz malt, dann muss man halt gucken, was kaufe ich da eigentlich oder in was würde ich da gar nicht gerne investieren. Und wenn man das gut analysiert und richtig bewertet, dann kann man auch riesige Chancen nutzen. Und das haben wir immer wieder gemacht in den Krisen. Also wir sind eigentlich aus jeder Krise gestärkt rausgegangen, muss man echt sagen.
Was würdest du denn rückblickend sagen, war in 20 Jahren von dir persönlich deine mutigste Entscheidung? Also mutig wirklich im Sinne von, ja, da sind wir mal ein bisschen riesig, das hätte auch schief gehen können, aber es ging gut. Also was war rückwirkend für deine persönlich mutigste Entscheidung?
Ja, gute Frage. Also ich denke, wenn man vielleicht auf die größte Krise dieser letzten 20 Jahre zurückgeht, dann war es wahrscheinlich die Finanzkrise 2008, 2009. Und Ende 2009, und Lehman Brothers kollabierte ja da in der zweiten Jahreshälfte, haben einige Banken, vor allem die US-Banken, die sind ja meistens ein bisschen schneller in sich anpassen. Und sie mussten sowohl aus regulatorischen Gründen Vorgaben, aber auch weil sie Liquidität suchten, ihre Private-Equity-Portfolien verkaufen in den Markt. Da kamen wir natürlich als einer der größten oder auch schon größter Sekundärmarktakteur der Welt, kam uns das gut gelegen. Wir hatten auch schon immer viele Aktivitäten in den USA, ein großes Büro in New York damals, mittlerweile sehr groß. Und das ist auch bekannt, die Bank of America hat dann ein knapp 2 Milliarden Dollar Portfolio verkauft. Und das haben wir Anfang 2010 dann auch gekauft. Und das wurde heiß debattiert bei uns damals, weiß ich noch, im Investmentkomitee, dem ich auch damals schon zugehörte. Und viele Stimmen sagten, hey, ist das nicht zu früh? Kann der Markt nicht noch weiter abschmieren? Guck mal, was hier passiert. Manche Banken kippen um. Aber wir haben gesehen, dass zum einen es schon so ein bisschen so einen Wendepunkt gab. Also die Fed und andere haben den Markt sehr stabilisiert. Aber eben auch noch viel, viel wichtiger. Wir haben ein riesiges Team das in all diese Beteiligungen reinguckt. Das waren etwa 60 Fonds, Anteile an allen möglichen Private Equity Fonds, 100 Millionen da, 50 Millionen da, 30 Millionen da, 100 Millionen da. Darunter liegen ja nochmal Unternehmen. Das heißt, wir haben in hunderte von Unternehmen in einem reingekauft. Das ist klassisches Sekundärmarktgeschäft, wie du weißt. Und wenn man diesen ganzen Lärm, sage ich mal, da draußen so ein bisschen versucht rauszuschalten, zu dimmen und sich wirklich nur auf die Zahlen konzentriert und sagt, hey, das ist eigentlich gut. Zu der Bewertung, dieses Unternehmen, das ist gut, das kommt wieder, das hat sich gut entwickelt. Klar gibt es da vielleicht ein paar, die Probleme hatten. Und da haben wir es eben gemacht. Es war wirklich mutig. Zum einen war es eine Transaktion, die sich sehr gut entwickelt hat. Zum anderen hat es uns als Ardian, damals eigentlich noch AXA Private Equity, war ja noch vor dem Spin-off, aber als Marktführer im Sekundärmarktgeschäft nicht nur in Europa auf die Landkarte gebracht, sondern eben auch in den USA, dass da jemand kommt und so ein Portfolio kauft. Und somit war das wirklich mutig, aber es hat sich sehr ausgezahlt.
Kannst du das sehr ausgezahlt ein bisschen quantifizieren? War das die erfolgreichste, lukrativste Transaktion?
Die erfolgreichste war es nicht, aber unsere Zielrenditen...
Von der Wirkung.
Ja genau, von der Wirkung sicherlich ganz wichtig damals. Und danach in den Jahren 11, 12, 13, 14, 15 haben wir immer wieder große Transaktionen gewonnen. Und gerade im Sekundärmarkt sind wir dafür bekannt, große Transaktionen zu tätigen. Wir haben auch mit asiatischen Verkäufern große Portfolien bis zu 5 Milliarden gekauft. Also dadurch war das so ein bisschen unsere DNA, unsere Charakteristik, dass wir große Portfolien kaufen. Und die Zielrenditen im Sekundärmarkt sind 16-18% Verzinsungen im Jahr an die Investoren zurück. Und das haben wir da übererfüllt.
Ja, spannend. Wir laufen schon auf richtig stramm Richtung Ende erster Folge. Und ich hätte jetzt zum Abschluss der ersten bisschen persönlicheren Folge, um noch so ein bisschen mehr Persönliches aus dir rauszukitzeln, noch so einen kurzen Fragenkatalog, also so spontane Blitzfragerunde, Ja-Nein-Fragen, Entweder-Oder, Satzvervollständigung. Oder auch einfach auf jeden Fall die Prämisse ist, kurz und knapp und aus dem Bauch antworten.
Okay.
Bereit?
Ja.
Die erste Frage, da reanimiere ich mein altes Format aus unserer Anfangszeit vom Podcast. Was würdest du persönlich mit 1 Milliarde machen? Ganz spontan.
In Aktien, ETFs investieren.
Und was würdest du dir gönnen mit 1 Milliarde?
Was ich mir gönnen würde. Einen wunderschönen langen Urlaub mit meiner ganzen Familie. Ja. Und ein schönes Haus noch vielleicht am Meer. Das wäre ein großes bei dem Geld.
Das ist auf jeden Fall drin mit 1 Milliarde. Das Haus will ich sehen. Wie triffst du Entscheidungen? Mit dem Kopf oder mit dem Bauch?
Beides. Also überwiegend mit dem Kopf. Aber mit dem Bauch ein Teil dabei ist auch dabei.
Ja. Was unterscheidet den Manager Jan von der Privatperson Jan?
Vielleicht gar nicht so viel. Ich glaube, ich versuche immer zuzuhören, bin empathisch und ja, klar, im Job ist es eher aufs Unternehmen gerichtet und privat ist es eher Familie, aber wahrscheinlich gar nicht so viel. Mhm. Ich bin nicht zwei unterschiedliche Personen. Ich bin eine im, ob es am Wochenende oder unter der Woche ist.
Also keine spezielle Job-Personality.
Würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen, ja.
Gibt es eine Person, völlig egal, irgendjemand auf der Welt, mit der du gerne mal einen Tag tauschen würdest?
Vielleicht mit, ich finde Mark Carney einen guten Typen als Politiker. Oder generell würde ich gerne mal mit einem der Top-Politiker tauschen, weil es ein hartes Geschäft ist und die sehr, sehr viel entscheiden müssen. Und man dann, glaube ich, auch etwas mehr Verständnis hat für die Person, weil sie so häufig kritisiert werden. Also das wäre mal ganz interessant.
Und wahrscheinlich bist du dann auch froh, dass es nur ein Tag ist.
Ja, wahrscheinlich, genau, dann am Ende, ja.
Frankfurt oder Paris?
Frankfurt.
Sehr gut. Gibt es einen Menschen, der dich in deiner Karriere besonders geprägt hat?
Ja, sicherlich Dominique, die Gründerin von Ardian, die, mit der ich viel gearbeitet habe und die mir viele Empfehlungen als Mentorin auch zur Seite gestanden hat, ja.
Vervollständige folgenden Satz, womit ich überhaupt nicht umgehen kann,
ist, wenn Dinge zu lange dauern. Ich bin eher ungeduldig.
Kann ich verstehen. Geht mir auch so. Der beste Ort zum Nachdenken ist?
Wenn ich eine langsame, lange Runde laufen gehe, ohne Kopfhörer, im Nidderpark oder am Main oder an der Seine entlang, das mache ich gerne. Und dann komme ich mal raus, aus dem Haus zu Hause oder aus dem Job, das ist gut.
Deutsches Bier oder französischer Rotwein?
Beides gerne.
Und abschließend, da wir ja hier in der Medienbranche unterwegs sind, ja. Gibt es eine Schlagzeile, die du gern mal persönlich irgendwann mal noch über dich lesen würdest?
Vielleicht, wenn ich in weiter Zukunft Ardian verlasse, dass sich Ardian als Unternehmen auch gerade hier in Deutschland, aber auch global toll entwickelt hat. Und das würde mich sehr freuen.
Denk mal, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es diese Schlagzeile geben könnte. Vielen, vielen Dank dir schon mal bis dahin.
Sehr gerne.
Sehr, sehr spannend, was du so, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, was du in 20 Jahren Ardian erlebt hast. Ich kann schon mal als kleinen Appetit haben für die zweite Folge schon mal so eine kleine Frage hinwerfen, mit der ich da einsteigen würde. Die beantworten wir dann in der zweiten Folge. Und zwar interessiert mich, warum denn Ardian bis dato so groß geworden ist und in dieser ganzen Konsolidierungs- und M&A-Welle, die da gerade durch die Asset-Management-Branche schwappt und da auf der einen Seite die BlackRocks sind, die sich da fröhlich ein riesiges Portfolio zusammenkaufen an Managern, ihr euch so standhaft weigert, selbst M&A zu machen, also auf der eigenen Folge. Das berätst du uns hoffentlich in der zweiten Folge.
Sehr gerne.
Und ich sag bis dahin vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken, es war eine große Freude. Vielen Dank, Philipp.
Und damit sind wir auch schon am Ende von Teil 1 unseres Podcasts mit Jan-Philipp Schmitz. Wie gesagt, viele Gedanken und Geschichten, die er uns hier mitgebracht hat. Ich freue mich schon sehr auf den zweiten Teil. Der wird dann ein bisschen marktanalytischer werden. Und da hoffe ich, dass ihr dann auch wieder einschaltet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und wie immer ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis nächste Woche.